SWR 2 Tandem.
Wenn man zurzeit Berichte über Russland hört, sieht oder liest, könnte man denken, im Osten Europas befände sich immer noch das Reich des Bösen. Oder schon wieder. Dass es bei allen Problemen auch Lichtblicke gibt, davon erzählt jetzt Julia Solivieva. Sie hat in Moskau Mitja Aleschkowski kennengelernt, den Gründer des Projekts Nuschna Pomosch, auf Deutsch Wir brauchen Hilfe. Organisator dieses russischen Hilfswerks ist er eigentlich ganz zufällig geworden.
12. November 2012. Hallo Freunde. Hier ist der erste Bericht des Projektes Nuschna Pomosch über das Leben der Obdachlosen in Kaliningrad. In der Heimat von Immanuel Kant werden selbst die Obdachlosen zu Philosophen. 29. November 2012. Wir unterstützen die Ausstellung mit Plakaten und Aphorismen der Obdachlosen im Foyer des Kinos Saria in Kaliningrad. Hier einer davon. Wenn Sie über die Brücke gehen, liegen wir unter der Brücke. Sie denken nicht an uns, aber die Brücke denkt. Sie schützt uns vorm Regen. Obdachlose der neuen Generation.
99%
aller Stiftungen sammeln Geld für einen bestimmten Zweck. Wir wollen etwas anderes machen. Wir wollen grundsätzlich helfen.
Er heißt Mitja Aleschkowski und ist 28 Jahre alt. Er ist Journalist und Fotograf. Er ist groß und breit. Er wohnt in Moskau und führt, wie seine Moskauer Freunde, einen Internetblog.
Statt einem hungrigen Menschen Geld zu geben, wollen wir beispielsweise einem Menschen helfen, der eine Kantine für Bedürftige eröffnen möchte. Statt jemandem Essen zu geben, wollen wir ihm zum Beispiel eine Angel geben, damit er sich Fische angeln kann. Wir wollen denen helfen, die eigene Ideen haben.
Mitja Aleschkowski hat einen Twitter-Account mit 29.616 Followern und einen Facebook-Account mit 1.323 Freunden.
Unser Slogan: Helfe dem, der selbst hilft. Statt die kleinen Löcher in einem sinkenden Schiff zu stopfen, wollen wir das Schiff ins Trockendock bringen, dort reparieren und neu aufbauen. Wir wollen das System erneuern.
Im Herbst 2012 bin ich zum ersten Mal auf den Namen Mitja Aleschkowski gestoßen und habe erfahren, dass sein Großvater der berühmte Historiker und Autor mehrerer Geschichtsbücher Nathan Edelman ist. Viele Generationen russischer Studenten haben von den 70ern bis in die 90er Jahre seine Bücher und seine Briefwechsel verschlungen. Sein Enkel bevorzugt allerdings die Facebook-Kommunikation. In seiner Chronik lese ich:
2012. Ich habe die Stelle bei ITA TASS aufgegeben und begonnen, bei Nuschna Pomosch zu arbeiten.
Wie kann ein junger Fotograf einer der wichtigsten Nachrichtenagenturen Russlands den Rücken kehren? Auf der Suche nach einer Antwort lese ich Mitjas Facebook-Beiträge fleißig weiter.
5. Dezember 2012. Mitja, hallo. Die Aktion im Kino Saria war sehr erfolgreich. Wir sind überwältigt. Wir haben etwa 4.000 Rubel in 2 Tagen gesammelt. Vielleicht schaffen wir es, bis Silvester noch mehr zu sammeln, für eine Bleibe für uns. Von uns allen vielen Dank. Volodya, Kaliningrad.
6. Dezember 2012. Liebe Freunde, im Sommer planen wir, behinderte Kinder aus Ischewsk mit ihren Eltern nach Moskau einzuladen, zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft. 7. Dezember 2012. Liebe Freunde, vergessen Sie es nicht. Sie können das Geld sogar per SMS überweisen. Es geht um das Projekt FIMIDA, eine Beratungsstelle für junge Leute aus den Kinderheimen im Bezirk Jaroslaw.
Im Sommer 2013 treffe ich ihn zum ersten Mal. Mitja fährt sich mit der Hand durch das kurze, dichte Haar. Gerade war er beim Friseur, hier in der Nähe, im Moskauer Stadtteil Patriarchenteiche. Wir sitzen in einem Café und sprechen von seinem gemeinnützigen Projekt Nuschna Pomosch.
Помимо развития именно благотворительности волонтерства, мы в общем очень надеемся, что этот проект поможет развивать общество.
Wir wollen nicht nur die Idee der Hilfsprojekte in die Öffentlichkeit bringen, sondern auch die Gesellschaft entwickeln. Wenn zum Beispiel in der Cosmopolitan ein Artikel über die Menschen erscheint, die kämpfen, beeinflusst das die anderen. Auch sie beginnen dann, das Leben um sich herum zu verändern.
Люди начинают это делать.
noch ein Schluck Kaffee und er fährt fort.
Ich habe als Fotograf bei der ITA-TASS gearbeitet. Das war mein Traum. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Dann kam die Überschwemmung in Krimsk.
Krimsk ist eine Stadt mit 57.000 Einwohnern in Südrussland, nicht weit vom Schwarzen Meer. Man verbindet den Ort mit Sonne und Urlaub. Aber starke Niederschläge in der Region verursachten am 6. und 7. Juli 2012 eine Katastrophe. 171 Menschen starben, 300 wurden verletzt, 34.000 verloren ihr Hab und Gut.
Ich weiß nicht warum, zu einem der Hauptakteure und zum Koordinator mehrerer tausend Helfer.
Noch vor 10 Jahren wäre eine solche Hilfsbereitschaft der Bürger unvorstellbar gewesen. Jeder war auf sein eigenes Leben fixiert und wollte nichts mit den Nöten der anderen zu tun haben.
In der Gesellschaft ist der Wunsch herangereift, etwas zu verändern. Die Leute gingen zu den Wahlen. Sie wollten Veränderungen, aber es veränderte sich nichts. Die Leute gingen auf den Bolotnaja-Platz zum Protestieren, aber das bewirkte auch nichts. Krimsk gab den Menschen die Möglichkeit, etwas zu tun. Das war das erste Mal in der jüngsten Geschichte Russlands, dass wir das Gefühl hatten, eine Nation zu sein. Es gibt den Begriff US-Nation. Den erwähnt der amerikanische Präsident, wenn er eine Rede an die US-Bürger hält. Wir hatten nie so etwas. Unsere Gesellschaft war nie vereint. In Krimsk arbeiteten alle zusammen. Deshalb war das einer der besten Momente in meinem Leben. Und ich wollte mit diesem Gefühl weiterleben.
Und so gab er seine gut dotierte Stelle auf und gründete Noshna Pomosh. Wir brauchen Hilfe. Der neue Trend verbreitet sich unter den jungen Gutverdienern russischer Großstädte, bringt aber die ganze Gesellschaft in Bewegung, die dem Staat nicht mehr ihre Kinder, ihre Kranken und ihre Alten anvertrauen will.
9. Dezember 2012. Gute Neuigkeiten. Der Telefonanbieter Beeline übernimmt die Kosten für Telefon und Internet für viele behinderte Menschen im Rahmen des Sergei Sokolov-Projekts. Nun suchen wir Notebooks und andere elektronische Geräte. Bitte helfen. 13. Dezember 2012. Freunde, unterstützt uns in einer guten Sache. Hilfe für die Unterkunft für Frauen in schwierigen Situationen, Niesnaika.
Das Projekt Niesnaika war eines der ersten, das Mitya Alishkovsky auf seiner Liste hatte.
Wir haben Geld für die Renovierung eines speziellen Wohnblocks in Niesnaika gesammelt. Dort ist eine Unterkunft für Frauen in kritischen Situationen.
Mityas Großvater schrieb einmal: Jeder trifft im Leben den Menschen, den er treffen soll. So war es für Mitya mit Sapa Mulayevich Kuljanov, der sich schon vor 20 Jahren der Sozialarbeit zugewandt hat, bevor das ein Trend wurde. Ich treffe Sapa Mulayevich vor der Moskauer U-Bahn-Station Yuga Sapatnaya. Er begleitet eine Frau mit ihrer 6-jährigen Tochter. Die Frau heißt Tatjana, stammt aus St. Petersburg und ist vor ihrem Freund nach Moskau geflüchtet. Sie wusste nicht wohin und in einer Kirche hat sie Sapa Mulayevichs Telefonnummer bekommen. Wir steigen in einen Bus. 3 Erwachsene, ein Kind bis Nesnjajka, sagt Sapa Mulayevich dem Fahrer. Nesnjajka heißt ein Fluss in der Umgebung von Moskau und so wird auch die Unterkunft für Frauen genannt, die Sapa Mulayevich leitet.
Jeder Mensch hat ein Lebensprogramm. Ich war Physiker und arbeitete an einem wissenschaftlichen Institut. Dann habe ich alles aufgegeben und begann, mich mit obdachlosen Kindern zu beschäftigen. Warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht fühlte ich, dass ich in diesem Bereich besonders nützlich bin. 1992 wurde ich stellvertretender Direktor eines Kinderheims. Das haben wir zusammen mit Engländern auf die Beine gestellt. Und 1995 wurde ich Direktor eines neuen Kinderheims und arbeitete dort 8 Jahre lang. Dabei habe ich verstanden, es reicht nicht aus, wenn man nur den Kindern hilft. Man muss den Familien helfen. Das Kind schwebt doch nicht in der Luft. Nach der Rehabilitation musst du das Kind irgendwo unterbringen. Wenn du es nur wieder in seiner Familie unterbringst, kommen die Probleme zurück. Am besten ist es, wenn man das Kind in seiner Familie unterbringt und mit der Familie weiterarbeitet. Das Alter, die Hautfarbe, die Religion, das alles interessiert uns nicht. Wichtig ist, es geht um Menschen in einer schwierigen Lage. Als wir in unserem Heim ein obdachloses Kätzchen gefunden und gewaschen haben, hat ein Junge gesagt, hier helfen wir auch Tieren. Ja, warum nicht? Wenn du anderen hilfst, hilfst du vielleicht auch dir selbst.
Wir steigen aus und gehen eine halbe Stunde über Felder und durch ein Wäldchen, bis wir eine Siedlung erreichen. Hier ist unser Haus. Sapar Mulayevich zeigt auf einen riesigen, palastartigen Neubau mit Türmchen aus rotem Backstein. Das Grundstück und das Gebäude sind die Gaben eines Oligarchen. Auf dem Grundstück brennt ein Lagerfeuer. Viele Erwachsene und Kinder haben sich davor versammelt. Es riecht nach gebackenen Kartoffeln.
Maschinka.
Wir werden begrüßt.
Здрасте, Машенька. Припахали мы вашего папу.
Sapar Mulayevich bringt Tatjana mit ihrer Tochter in den zweiten Stock in eine abseits gelegene Wohnung für Neuankömmlinge. Er bittet seine Frau, die sich gerade am Herd ein Essen zubereitet, auch etwas für Tatjana und ihre Tochter zu kochen. Aber zuerst muss Tatjana zu Olga, die sich bei einer Tasse Tee mit ihr unterhält.
Probleme praktisch у всех женщин, попадающих сюда.
Die Probleme sind bei allen gleich. Die Frauen verlieren die Wohnung, ihre Bleibe, sie werden von dem Mann betrogen. Sie kommen aus vielen Ländern, unter anderem aus Afrika, aus der Ukraine oder Weißrussland.
Olgas Ehemann ist ein Ehemaliger aus dem Kinderheim von Sapar Mulayevich. Er ist der einzige Angestellte des Projekts, Hausmeister, Klempner und Sicherheitsmann. Olga arbeitet als Verwalterin ehrenamtlich.
Die Not schafft Verbindungen, ihre Nöte sind doch gleich. Viele haben auch psychische Probleme. Sie sind am Ende mit ihren Kräften. Sie haben kein Geld und keine Zukunft. Sie können ihre Babys nicht ernähren. Wir versuchen ihnen zu helfen mit Papieren, mit medizinischer und psychologischer Unterstützung.
Ein Autohupen ertönt auf dem Hof. Das ist unser Arzt, auch ein Freiwilliger, sagt Olga. Er kommt 2-3 Mal in der Woche nach seinem Dienst im Krankenhaus zu uns. Manchmal kommt auch seine Frau mit, die ist auch Ärztin. Hallo, mein Sonnenschein, sagt der junge Arzt. Und wie wachsen wir? Ich habe noch eine Woche, antwortet die Frau. Wer hat das gesagt? Lächelt der Arzt. Ich fühle das, antwortet die Frau. In einem Zimmer untersucht der Arzt gerade die schwangere Nelly, die aus Kirgisistan kommt und seit 2003 in Moskau schuftet. In ihrer Heimat hat sie einen 20-jährigen Sohn, sagt sie zufrieden. Für das Geld, das sie in Moskau verdient hat, hat sie ihm dort eine Wohnung gekauft. Er studiert und darf von ihrer Schwangerschaft nicht erfahren. Es ist schon Mitternacht, als ich in die Stadt zurückkehre. Der Arzt fährt Sapar Mulayevich und mich wieder bis zur Metrostation Yuga Sapatnaya. Während der Fahrt besprechen die beiden, was sie noch alles für das Heim brauchen. Weitere Renovierungsarbeiten sind notwendig, ein Ärztezimmer muss eingerichtet werden und Medikamente müssen besorgt werden. Njesnajka bekommt keine staatliche Unterstützung, ist auf Spenden angewiesen, darf aber keine Hilfe vom Ausland annehmen. Nach dem neuen Gesetz der Russischen Föderation muss sich das Projekt sonst als ausländischer Agent, also eigentlich als Spion, anmelden. Wie ist das möglich? Der Staat erfüllt seine Pflichten nicht. Die Bürger verlieren immer mehr Rechte und sind zunehmend auf milde Gaben angewiesen. Die Sozialarbeiter nehmen das in Kauf, tun ihr Bestes und sehen keinen Weg aus der Misere. Aber statt sie zu loben und zu unterstützen, versucht der Staat, sie für ihren Einsatz zu bestrafen. Am nächsten Morgen bin ich noch einmal mit Mitja Adischkowski verabredet, im selben Café, in dem ich ihn das erste Mal getroffen habe. Wie sieht er dieses Gesetz?
Wenn uns zum Beispiel die russische Niederlassung von Coca-Cola einen Geldbetrag überweist, dann müssen wir uns gleich als ausländische Agenten melden.
Für ernsthafte Gespräche ist es noch recht früh am Tag, Aber Mitya schlägt sich tapfer. Dieses Gesetz behindere die Arbeit der nichtstaatlichen Hilfsorganisationen. Und es gebe wenig Hoffnung auf eine Veränderung des politischen Kurses.
Die Regierungsmacht, ich weiß nicht, wie ich die nennen soll, Junta oder Bande, sie haben so ein System aufgebaut, das keine politischen Perspektiven erlaubt.
Mitya hat liberale Ansichten, sagt er. Er bewundert die ersten russischen Reformer und den ehemaligen georgischen Präsidenten Michail Saakashvili. Der habe die Korruption besiegt und seine Macht selbstverständlich an den nächsten demokratisch gewählten Präsidenten abgegeben. Aber heute in Russland politisch aktiv sein? Sinnlos.
Es kommen keine neuen Politikerpersönlichkeiten. Die Gesellschaft ist gespalten. Und während die Opposition streitet, wird weiter Öl verkauft, die Reichen werden reicher und die Menschen werden weiter bei lebendigem Leib in ihren Häusern verfaulen. Wie im Bezirk Tverche. Dort leben sie den ganzen Winter lang von einem Sack Kartoffeln. Und so geht es weiter. Diesen Menschen hilft keiner, nur schreien alle, wie schlecht ist alles bei uns. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich will etwas tun, damit es besser wird.
Als Fotograf war Mitya Aleshkovsky mehrmals in Krisengebieten. In Somalia, Südossetien, Kirgisien und auf Haiti. Er hat viel Leid gesehen, sagt er.
Aber ich habe das Gefühl, dass es in unserem Land nicht viel besser ist. Besser als in Somalia. Aber das Gefühl ist nicht viel besser. Besonders in den Regionen, wo die Menschen gar keine Perspektiven haben. Wo Depression herrscht. 17. Dezember 2012. Von Moskau bis Rzhev sind es etwa 124 Kilometer mit dem Zug. Von Rzhev bis zum Dorf Itomli nochmal 27. Da beginnt ein anderes Leben, von dem wir in Moskau keine Ahnung haben. 18. Dezember 2012. Wir werden die Bewohner des Bezirks Tverch unterstützen in ihrer Forderung nach einem eigenen Krankenhaus für 212 Dörfer. Im Staatsbudget gibt es kein Geld mehr dafür. 27. Februar 2013. Übrigens, ich bin ein guter Fotograf. Wer hat einen Job für mich? Ich darf aber weder im Kreml noch in der Duma oder bei den Veranstaltungen des russischen Patriarchats fotografieren. Wegen meiner Aufnahmen von Pussy Riot in der Erlöserkathedrale.
Mitya Aleshkovsky erzählt, dass er am 21. Februar 2012 die Punkgruppe Pussy Riot bei ihrer Aktion in der Erlöserkathedrale fotografiert hat. Seine Fotos wurden weltweit veröffentlicht. Er war bereit, vor Gericht für Pussy Riot auszusagen. Als einziger Zeuge der Verteidigung, der am Ort war. Das Gericht ließ ihn aber nicht zu. Im August 2012 wurden die Aktivistinnen zu 2 Jahren Haft verurteilt und Mitya kam auf die Liste der unerwünschten Fotografen.
Ich bin Nachrichtenfotograf und es gefällt mir, wenn ich mitten im Geschehen bin. Jetzt fehlt mir das sehr. Ich verdiene bis heute mein Geld als Fotograf, weil man mit Hilfsprojekten kein Geld verdient. Jetzt fotografiere ich aber viel weniger, 3 bis 4 Mal pro Woche. Früher habe ich 3 bis 4 wichtige Fototermine am Tag gehabt.
Seine Nikon D800 mit Objektivset hat er immer dabei. Irgendwann werde ich in die Nachrichtenfotografie zurückkehren, sagt er. Jetzt hat er aber noch andere Aufgaben.
14. April 2013. Wir suchen funktionstüchtige Krankenbetten. Vielleicht gibt es Leute, die nach dem Tod eines Familienangehörigen ein Bett übrig haben. Wir fahren am Samstag nach Itomli und bringen Betten in das Krankenhaus. In unserem LKW haben wir noch Platz. 17. April 2013. Die Firma Auto Security baut in den neuen Arztwagen kostenlos eine Notrufsirene ein. Der Wagen ist für Dr. Vizhnyakov.
Was ich heute tue, ist sehr kompliziert. Ich bin fast alleine. Aber ich weiß, was ich will und wohin ich gehe, wo mein Ziel und wo das Ergebnis ist. Ich weiß, dass es so richtig ist. Wenn nicht ich, wer dann?
29. April 2013. Die Firma Michelin hat uns ein neues Reifenset für den Arztwagen gesponsert. 5. Mai 2013. Heute fahre ich nach Teljetje zur Aftavas-Fabrik, um den Wagen für Dr. Vizhnyakov abzuholen. Eine Strecke von etwa 980 Kilometern.
10. Mai 2013. Hurra! Sehen Sie da! Hier ist Dr. Vishnyakov vor seinem neuen Arztwagen. Dr. Vishnyakov fuhr bisher per Anhalter zu seinen Patienten. Für ihn haben wir ein Auto gekauft. Ich habe das Auto selbst abgeholt und bis Tver gefahren. Wir haben das Auto mit Anlagen, mit Notrufsignalen und mit speziellen Reifen ausgerüstet. Das war sehr schön.
Ab und zu postet Mitya Alyshkovsky private Fotos von seinem Urgroßvater, von seinem Großvater und von sich selbst. Zum Beispiel dieses, wie er in einem Lokal Klavier spielt. Der Junge aus gutem Haus steht darunter. Nur meine Schwester und ich haben bis jetzt kein Buch geschrieben, sagt er. Seine Schwester studiert Filmregie an der Moskauer Filmhochschule. Seine Großmutter arbeitet bis heute im Moskauer Historischen Museum und schreibt Geschichtsbücher, genau wie seine Mutter, die am Gymnasium Geschichte unterrichtet. Auch sein Vater, Pjotr Alyshkovsky, ist Schriftsteller.
Meine ganze Weltanschauung, das alles kommt von der Familie, ausschließlich. Nur dank meiner bemerkenswerten Familie, dank meiner Eltern, die es mir beigebracht haben, sehe ich die Welt heute so. Ich kann mir nicht vorstellen, was aus mir geworden wäre, wenn ich in einem Dorf in einer gewöhnlichen Familie geboren worden wäre und eine gewöhnliche Schule besucht hätte. Wenn ich daran denke, bekomme ich Angst.
Mitya seufzt, bestellt sich einen Espresso und schaut auf sein Handy. Seine Freundin Anja hat angerufen, auch eine Gleichgesinnte. Sie studierte in Moskau und London Marketing und hat dann doch nach einer langen Indienreise eine Stiftung für AIDS-infizierte Kinder in Moskau gegründet. Auch in ihrer Stiftung ist Mitya tätig.
Es ist merkwürdig, aber viele Oppositionelle kritisieren mich, darunter auch Freunde von mir, weil ich bereit bin, mit Menschen aus der Regierung und Verwaltung in Kontakt zu treten. Die Oppositionellen lehnen es ab, mit Staatsbeamten oder Vertretern des einigen Russlands zusammenzuarbeiten. Für mich ist aber wichtig, dass ich dadurch etwas auf die Beine stellen und helfen kann. Und mir ist egal, von wem die Hilfe kommt. Selbst vom Teufel. Eine hochgeachtete Wohltäterin hat mal gesagt, wenn mir Al-Qaida Geld für ein Hospiz geben wird, werde ich es annehmen. Wenn Al-Qaida Geld gibt und gar nichts dafür fordert, werde auch ich Geld nehmen. Wir brauchen ein Hospiz und der Staat gibt mir kein Geld dafür. Der Staat muss sich schämen. Wir sind wie die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist auch apolitisch. Sie hilft allen. Wir sind da, wo der Staat nichts unternimmt. Und wir wollen helfen.
Es ist schon spät. Morgen fliege ich nach Hamburg zurück. Mitya steht wieder eine lange Fahrt in die russische Provinz bevor. Es vergehen Tage und Wochen und dann erreicht mich eine beunruhigende Notiz.
20. August 2013. Der Wasserstand des Amur in der Nähe von Chabarovsk beträgt 7,23 Meter. Wir werden helfen.
Am 22. August 2013 postet Mitjas Schwester in der Facebook-Chronik ihres Bruders:
Liebe Freunde, wir haben eine Seite eingerichtet für die Überschwemmungsopfer am Amur. Mitya ist schon mit einer Freiwilligengruppe nach Blagoweschtschensk geflogen. Er wird von dort berichten. Aber bis dahin bitte spenden.
Das Geld für die Opfer wird gesammelt. Mitya postet 2 Wochen lang Fotos und Informationen aus dem russischen Fernosten. Bilder von einer grausamen Katastrophe. Mit seinen Kollegen fährt er durch die Gegend, verteilt Wasser und Hilfsgüter. Er erzählt davon, was er gesehen hat, dass er gelernt hat, einen Lastwagen und einen Bus zu fahren. Und dass er es sich nicht vorstellen kann, wie Hunderttausende hier ihren ersten Winter nach der Überschwemmung überleben sollen.
Ich bin sehr müde. Sehr, sehr müde. Und nicht nur ich. Bald werden andere uns ablösen.
Und Mityas Freunde schreiben:
Wir sind bereit, dich abzulösen. Gib uns Bescheid. Pass auf dich und auf dein Team auf. Du bist für alle heute ein Held. Ein echter, lebendiger Held. Bleibe stark.
Wir brauchen Hilfe. Julia Solivieva berichtete über das Entstehen eines neuen russischen Wir-Gefühls und über das Hilfsprojekt Nushna Pomosh, begründet von dem russischen Fotografen Mitya Alyshkovsky.